Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Steffi Orbach. Hallo, guten Tag. Geht man auf die Website des Fußballvereins JFC Berlin, dann wird man freundlich angelächelt von einem 15-jährigen blonden Jungen, Paul. Paul lebt nicht mehr. Das Foto ist eine Todesanzeige. Der Junge ist gestorben, nachdem er auf einem Jugendfußballturnier an Pfingsten angegriffen wurde von einem 16 Jahre alten Spieler des französischen Teams FC Metz. War das ein tragischer Unfall, ein Einzelfall oder ist das Problem Gewalt im Jugendfußball größer, als wir denken? Eines unserer Themen gleich hier. Außerdem, heute geschlossen. In Mengen in Baden-Württemberg kann man freitags nur noch heiraten, sonst nichts, denn da gibt es jetzt die Vier-Tage-Woche. Und wir stellen eine Schule in Bochum in NRW vor, die eine Lösung gegen den Lehrermangel gefunden hat. Fußball ist eine raue Sportart. Wer Kinder oder Enkelkinder hat, die Fußball spielen oder das selbst macht, weiß, da wird auch manchmal zugetreten, da gibt es auch manchmal blaue Flecken und manchmal auch Schlimmeres. Das war, was an Pfingstsonntag bei einem Jugendfußballturnier in Hessen passiert ist. Das allerdings überschreitet jede Grenze und darf nie passieren. Ein 16-jähriger Spieler soll einen 15-Jährigen so geschlagen haben, dass dieser später im Krankenhaus starb. Paul hieß der Junge aus Berlin und seine Mannschaft, die stand schon wieder auf dem Platz. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Die B-Jugend des JFC aus Berlin-Lichtenberg spielt schon wieder Fußball. Die Mannschaft tritt 11 Tage nach Pauls Tod gegen Hertha Zehlendorf an. Spieler und Trainer tragen schwarze Trikots und Trainingsjacken. Mit ernsten Mienen kommen sie aus der Kabine. Paul, ihr 15-jähriger Mitspieler, kam beim Turnier in Frankfurt am Pfingstsonntag gegen den französischen FC Metz ums Leben, durch den Schlag eines Gegenspielers nach dem Spiel. Interviews geben wollen sie alle nicht. Paul sei noch nicht einmal beerdigt, sagt einer der Trainer. Aber Christian Brossmann spricht, der Jugendleiter von Hertha 03 Zehlendorf, des Clubs mit der größten Jugendabteilung in Deutschland. 1200 Jugendliche spielen hier in 50 Mannschaften. Prügeleien auf dem Spielfeld und am Rand gebe es jede Woche, sagt Brossmann.
Es ist schon exorbitant nach oben gegangen nach der Corona-Zeit, muss man ganz ehrlich sagen, dass diese Hemmschwellen, diese natürliche Distanz einfach weg ist.
Tatsächlich mussten in der Saison 2021-22 nach Informationen des Deutschen Fußballbunds 911 Fußballspiele in Deutschland wegen Gewalt- oder Diskriminierungsfällen abgebrochen werden. So viele wie noch nie. Allein in Berlin landeten in derselben Saison 860 Gewaltfälle vor dem Sportgericht des Berliner Fußballverbands, wie Theresa Hoffmann, Referentin für Gewaltprävention, in einer Studie herausgefunden hat.
Wir haben auf der einen Seite die verbale Gewalt, darunter verstehen wir gerade sowas wie Bedrohungen. Ich habe in der Studie aber auch Beleidigungen drunter gefasst, weil gerade im Fußball mit den Emotionen Beleidigungen einfach auch oft mit einem erhöhten Erregungsniveau und dann einem bestimmten Verhalten einhergehen. Und auf der anderen Seite physische Gewalt, das heißt alles das, was wirklich körperlich geworden ist, von Schlagen, Treten, Anspucken, Bewerfen, Karten aus der Hand schlagen, auf die Füße treten, nachtreten. Also alles das, was nicht fußballtypisch ist, was nicht zum Spiel gehört.
44% der Fälle in Berlin ereigneten sich im Jugendfußball und hier vor allem bei den 13- bis 18-Jährigen. Der Jugendtrainer von Pauls JFC Berlin-Lichtenberg beklagt, dass viele Erwachsenenmannschaften den Jugendlichen ein schlechtes Vorbild seien, etwa bei den jüngsten Relegationsspielen im Profifußball. Auch dort habe es wieder Fälle von Gewalt gegeben. Und Theresa Hoffmann beklagt, Gewalt gehöre seit langem zur Kultur des Fußballs. Hoffmann unterscheidet zwischen verbaler und körperlicher Gewalt. Nach ihrer Statistik kommen beide Varianten in Berlin gleich häufig vor. Bei den Jugendlichen gilt, je älter sie sind, desto stärker die physische Gewalt. Diese Entwicklung lässt sich von den Jüngeren in der C-Jugend bis zu den Ältesten in der A-Jugend beobachten.
Wenn wir uns den Jugendbereich im Speziellen angucken, dann haben wir für die letzte Saison festgestellt, dass es in der C-Jugend hauptsächlich um verbale Gewaltvorfälle ging. In der B-Jugend haben sich verbale und physische Gewaltvorgänge ziemlich die Waage gehalten. Und in der A-Jugend hat es dann umgeschlagen, wo wir mehr physische Gewalttaten als verbale Gewalttaten verzeichnet haben.
Oft wird die Gewalt von außen angeheizt, von Zuschauern, manchmal auch von Trainern. Im Jugendfußball sieht Christian Brossmann von Hertha Zehlendorf vor allem die Eltern in der Verantwortung.
Die Diskussionen bei den Eltern bleiben nicht mehr bei Diskussionen, sondern ufern aus in Handgreiflichkeiten, obwohl es um gar nichts geht, nur um Kinderfußball oder Jugendfußball.
Kürzlich habe es eine Prügelei von Eltern am Spielfeldrand gegeben, erinnert sich Brossmann. Der Streit um eine Schiedsrichterentscheidung sei eskaliert. Die Eltern bekamen ein Platzverbot für immer.
Viele Eltern probieren dadurch, ihre Kinder praktisch irgendwie in eine andere Bahn zu leiten. Wenn es vielleicht mit der Ausbildung nicht klappt oder wenn sie in der Schule nicht so gut sind, dann müssen sie im Fußball richtig gut sein. Und das ist halt dann schon echt bedenklich. Und das führt dann dazu, dass diese Grundaggressivität auf dem Platz halt entsteht.
Brossmann vermutet, dass Eltern Bundesliga-Träume auf ihr Kind auf dem Feld projizieren. Dafür nehmen sie Gewalt in Kauf, sei es am Spielfeldrand, sei es auf dem Feld.
Ein Spieler geht durch, vielleicht ist ein Ellbogen dabei, das Spiel muss unbedingt gewonnen werden, der gegnerische Spieler, die liegen 1-0 zurück, der Spieler ist vorbei und der haut ihn einfach um. Dann steht der auf, wenn er sich nicht im Griff hat, geht er auf den anderen Spieler los, schubst ihm, was auch immer, das artet dann in Handgreiflichkeiten aus. Das sind schon Szenen auf dem Platz, die wöchentlich am Wochenende in Berlin passieren, leider ja.
Als Reaktion auf diese Gewalt werden die Trainer von Hertha Zehlendorf ihren 1200 Jugendspielern zu Beginn der kommenden Saison in den Kabinen ins Gewissen reden und sie zur Gewaltfreiheit verpflichten, solange sie das Trikot des Vereins tragen. Außerdem will der Verein Fanzonen einführen, damit sich aggressive Eltern nicht zu nahe kommen. Einen Todesfall wie in Frankfurt soll es nie wieder geben.
Der Jugendfußball in Berlin ist deutlich gewalttätiger geworden und schuld daran sind unter anderem die Eltern. Sebastian Engelbrecht hat berichtet. Jede Woche ein langes Wochenende. Schöne Vorstellung eigentlich. Viele Unternehmen bieten sowas schon an. In Baden-Württemberg jetzt auch eine Behörde. Das Rathaus in Mengen hat jetzt freitags zu. Als erste Kommune deutschlandweit hat die Kleinstadt im Landkreis Sigmaringen die 4-Tage-Woche durchgesetzt. Und wie das läuft, das hat sich Thomas Wagner für uns angesehen.
Wer ist der Nächste?
Morgen meine Personalausweis.
Personalausweis?
Ja. Ordentlich was los im Bürgerbüro im Untergeschoss des Rathauses der Stadt Mengen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen. Bürgerinnen und Bürger sitzen geduldig auf den Stühlen im Flur vor dem Bürgerbüro. Es ist Donnerstag, später Vormittag und zum Glück nicht Freitag. Denn dann gilt...
Rathaus ist zu, weil ja jeder eine 4-Tage-Woche machen könnte.
Die in der Stadtverwaltung Mengen, was der Auszubildende Simon Schmidt seit Anfang Juni gilt, bedeutet, von montags bis donnerstags steht das Rathaus den Bürgerinnen und Bürgern offen, am Freitag aber bleibt es geschlossen.
Ja, wir sind jetzt die Ersten im öffentlichen Dienst, die das in Deutschland einführen.
Sagt Mengens parteiloser Bürgermeister Stefan Bubik, der schon seit 15 Jahren an der Spitze der 10.000 Einwohnerstadt steht. Zwar bietet auch die schleswig-holsteinische Stadt Wedel laut eigener Website ihren Beschäftigten eine 4-Tage-Woche an. Der Unterschied zu Mengen liegt aber darin, dass in Wedel das Rathaus trotzdem montags bis freitags geöffnet ist. Das allerdings bedeutet nicht, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Mengen weniger arbeiten für den gleichen Lohn.
Genau, an der Arbeitszeit, an der Wochenarbeitszeit ändert sich überhaupt nichts. Es ist lediglich so organisiert, dass man diese 39 Stunden bei den Beschäftigten auf 4 Tage verteilen kann. Nicht mehr zwingend Freitagvormittag da sein muss, den Freitagvormittag praktisch frei hat und der für den Publikumsverkehr bei der Stadtverwaltung und den Stadtwerken geschlossen ist.
Das heißt, wer von den Rathausmitarbeitern freitags frei hat, muss an den übrigen Tagen entsprechend mehr arbeiten. Ein Modell, das nach Ansicht von Tanja Japs, sie gehört auch dem städtischen Personalrat an, durchaus seine Vorteile haben kann.
Genau, man hat halt einfach die Möglichkeit, dass man Arbeit und private Interessen oder Familie auch besser in Einklang bringen kann. Ich kann noch einen Nebenjob nachgeben, wenn ich das möchte. Ich kann Fortbildungen besuchen. Das bietet natürlich auch diese Möglichkeit. Und dadurch, dass wir uns auf einen Tag festgelegt haben, ist das einfach dann auch eine ganz sichere Sache dann auch.
Die Aussicht für so manche einen Beschäftigten, verlässlich schon donnerstags abends beispielsweise die Koffer packen zu können, um für ein verlängertes Wochenende an den Bodensee oder in die Alpen zu fahren, mag verlockend sein. Die Aussicht dafür aber während der Tage zuvor, um die 10 statt wie bisher 8 Stunden täglich Aktenordner zu wälzen, ist es nach Ansicht des Auszubildenden Simon Schmidt eher nicht.
Nee, ich finde, es ist ein bisschen schwer umzusetzen, wenn ich dauerhaft eine 4-Tage-Woche machen wollen würde, weil die Tage davor viel zu lang wären. 10 Stunden die Tage davor, dass ich Freitag frei habe, könnte.
Allerdings können die Beschäftigten wählen zwischen der regulären 5-Tage-Woche wie bisher, bei allerdings am Freitag geschlossenen Rathaus, dann Stunden Verwaltungsaufgaben ohne Publikumsverkehr an oder einer 4-Tage-Woche mit längerer Tagesarbeitszeit. Bürgermeister Stefan Bubeck glaubt, dass die Option auf den freien Freitag vor allem für zukünftige Beschäftigte verlockend sein kann. Denn längst sieht sich auch eine Stadtverwaltung wie Mengen mit dem Fachkräftemangel konfrontiert.
Wir haben keinen Überschuss an Arbeitnehmern, sondern wir müssen uns, wenn wir Fachkräfte, qualifizierte Fachkräfte haben möchten, müssen wir uns an dem Arbeitsmarkt orientieren. Und da suchen sich mittlerweile die Arbeitnehmer aus, wo sie hingehen, zu welchem Arbeitgeber sie hingehen. Und da müssen wir attraktiv sein.
Zum Beispiel durch das Angebot der 4-Tage-Woche, ein Baustein bei der Flexibilisierung der Arbeitszeiten insgesamt.
Ja, also Zusammenhang ist der, dass wir auch immer mehr Wünsche aus der Belegschaft haben, aber auch von Bewerberinnen, die auf uns zukommen, die sich um Stellen bewerben, die sagen, ich möchte jetzt aktuell 70% arbeiten, aber vielleicht in ein paar Jahren 80%, dann wieder auf 40%. Und da bietet sich eben diese 4-Tage-Woche sehr gut an, dass man diesen zusätzlichen freien Tag hat am Freitag. An den restlichen 4 Tagen kann man dann alle möglichen Varianten, 40%, 70%, 80% seiner Arbeitszeit noch aufteilen, hat einen Tag mehr Freizeit.
Schön für die Beschäftigten, eher schlecht für die Bürgerinnen und Bürger in Mengen, die nun freitags vor verschlossener Rathaustüre stehen. Die finden das Ganze dann auch
nicht so besonders gut. Also es ist jetzt schon mit der Öffnungszeit sehr prickelnd.
Es ist ein bisschen bedenklich. Ich denke, 4 Tage sind schon knapp. Ich wäre dafür, dass wir am Freitag vielleicht vormittags offen hätten bis 12.
Doch die 4-Tage-Woche in Mengen ist beschlossene Sache, kraft Anordnung des Bürgermeisters. Allerdings Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ich denke da vor allem auch an standesamtliche Trauungen, die in der Regel freitags und samstags stattfinden. Das wird man auch weiterhin ermöglichen können.
Versichert Bürgermeister Stefan Bubeck. Und da ist noch eine weitere Abteilung der Stadtverwaltung, die keine Pause einlegt.
Der Gemeindevollzugsdienst hat auch Schichtarbeit und die werden rund um die Uhr, sogar am Wochenende, werden die weiterhin die Parkverbote ernten.
Also Falschparken ist in Mengen in Baden-Württemberg weiter nie empfehlenswert, auch wenn das Rathaus da jetzt umstellt auf die 4-Tage-Woche. Ein Bericht von Thomas Wagner war das. Der Putz bröckelt von den Wänden und um die Toiletten macht man am besten einen ganz großen Bogen. So sieht es traurigerweise an vielen Schulen in Deutschland aus. Aber noch viel größer ist ein anderes Problem. Es gibt viel zu wenige Lehrerinnen und Lehrer. 12.000 mindestens sollen bundesweit fehlen. Und manche Schulen schaffen es nur, weil sie sich ein Netzwerk aufgebaut haben. An Menschen, die mithelfen, dass der Laden weiterläuft. Claudia Hennen hat eine solche Schule in Bochum-Wattenscheid besucht.
Kommt mal um das Bild herum.
Okay.
Ja. Schaut mal, fühlt mal die Erde. Wie ist die heute?
Trocken.
Genau. Das heißt, die Lilly, die holt sich jetzt mal einen Grubber.
Kann ich auch mal.
Und dann darf der Hassan sich auch einen Grubber holen. Schön.
Zu Besuch im Schulgarten der Gertrudis Grundschule in Bochum-Wattenscheid. Simone Schlotterhose kümmert sich mit Zweitklässlern um mehrere Hochbeete. Gemüseakademie heißt das Projekt.
Viele Kinder kennen das nicht, wie zum Beispiel eine lilafarbene Kohlrabi oder Mangold. Und das ist für uns einfach wichtig, dass die Kinder lernen, was sie da essen, wo die Produkte herkommen, dass man das auch selber anziehen kann. Na, das sind halt Dinge, die die Kinder hier fürs Leben lernen.
Seit Jahren engagiert sich die dreifache Mutter ehrenamtlich für die Schule. Inzwischen leitet sie mit ihrem Mann den Förderverein. Vor kurzem hat sie den Schwimmlehrerschein gemacht, um Schüler und Schülerinnen beim Schwimmunterricht zu unterstützen. Als Ersatzlehrerin aber fühlt sie sich nicht.
Meine Arbeit besteht ja darin, irgendwo den Kindern etwas beizubringen oder einen Bonus zu geben, ohne das Ganze benoten zu müssen. Also die Kinder bekommen etwas und hoffentlich fürs Leben. Das ist einfach eine Sache, die mir dadurch dann auch sehr viel Spaß macht, weil mir die Kinder des Stadtteils hier einfach sehr wichtig sind.
Wie viele andere Schulen in Nordrhein-Westfalen leidet auch die Gertrudis-Schule unter Platz- und Lehrermangel. Der Pausenhof ist zu klein für die rund 300 Schülerinnen und Schüler. Aktuell fehlen 5 Vollzeitlehrerstellen. Das sei der durchschnittliche Personalmangel an jeder Bochumer Schule, sagt die Schulleiterin Tanja Knopp. Die Herausforderungen sind groß.
Wir haben Kinder aus 50 Nationen mit 23 Sprachen. Aktuell viele Kinder eher aus bildungsfernen Familien, weil der Wohnraum in Wattenscheid relativ günstig ist und entsprechend viele Familien zuziehen.
Die deutsche Sprache lernen, vor allem aber Integration zu fördern. Das wäre ohne die rund 70 Ehrenamtlichen an ihrer Schule kaum möglich, sagt Tanja Knopp. An ihrer Schule versteht sie sich in erster Linie als Projektmanagerin.
Schon als ich als Lehrkraft hierher kam, haben wir im Schulentwicklungsteam uns auf die Fahne geschrieben, dass wir Familien- und Nachbarschaftsschule sein wollten, weil es uns wichtig war, Bildung als ja ganzheitliches und ja systemisches Wirken zu sehen. Also die Familien möglichst alle mit an Bord zu holen, uns aber auch mit dem Stadtteil zu vernetzen. Das heißt, alle Vereine, Institutionen, die es im Stadtteil gibt, möglichst in das Schulleben, den Schulalltag zu integrieren, da wo es für beide Seiten gewinnbringend ist.
Dieser Ansatz hat Schule gemacht. Mittlerweile gibt es nach diesem Konzept in ganz Nordrhein-Westfalen Familiengrundschulzentren. Ob Elterncafé oder Erziehungssprechstunde, die Kompetenzen der Eltern zu stärken, nütze den Kindern und erhöhe ihre Bildungschancen.
Dadurch, dass wir schon immer sehr viele Vernetzungspartner haben und sehr viele Ehrenamtliche auch an Bord haben an der Schule, sind wir dadurch auf jeden Fall resilienter aufgestellt, weil das natürlich für manche Situationen, in der wir lehrertechnisch nicht so gut besetzt sind, einen guten Puffer geboten hat, wo wir einfach kreativ Lösungen finden konnten.
Ribas, kannst du mir erklären, dass hier 13 plus 53 bitte?
72.
Super.
In der Lernzeit hilft der Syrer Ali Ali einem Zweitklässler bei den Mathematikaufgaben. Der schmale, hochgewachsene Mann war in seiner Heimat Mathelehrer, kam 2015 nach Deutschland.
Seit 3 Jahren und 4 Jahren ich arbeite bei der Gertrudis-Schule. Ich bin sehr zufrieden. Ich helfe die Kinder, wer kann nicht die Mathe unterstützen, die Eltern, wir brauchen die Hilfe, unterstützen.
Die Stelle des syrischen Hilfslehrers wird von der AWO in Wattenscheid finanziert. Die Schulleiterin ist immer auf der Suche nach Projektpartnern und Unterstützung. Sie führt mich ins Dachgeschoss. Dort leitet der 86-jährige Rentner Josef Hermann Rekers die Technik AG. Gerade hat er mit den Kindern batteriebetriebene Autos gebaut.
Das haben die Kinder alle drauf. Die kennen den Motor, die kennen das Getriebe. Und wenn der Stromkreis über den Schalter geschlossen wird, dann fährt das Ding. Ich habe schon oft gesagt, ich habe immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden. Und jetzt möchte ich natürlich auch mal von dem, was ich hatte, zurückgeben.
In Kürze wird auch eine Alltagshelferin an der Schule arbeiten. Die künftige Kollegin wird das Lehrerteam in organisatorischen Dingen unterstützen. Ein guter Ansatz, findet Tanja Knopp, die ja schon lange auf die nun viel beschworenen multiprofessionellen Teams setzt. Erstmal aber ist die Alltagshelferstelle auf 1 Jahr befristet. Die Schulleiterin aber hofft, dass solche Förderung verstetigt wird.
Man kommt nur zum Erfolg, wenn man durchgängig dranbleibt. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass, wenn Projekte zum Beispiel vom Land aufgelegt werden, man sagt, wenn sie denn gut laufen, dann gehen sie halt in eine dauerhafte Angebotsstruktur über.
Claudia Hennen war für uns an einer Schule in Bochum-Wattenscheid und dort läuft der Unterricht, dank vieler Menschen, die mit anpacken. Das war Deutschland heute am Freitag. Ich bin Steffi Orbach. Ihnen einen schönen Start ins Wochenende.